Das ist ja richtig eskaliert an dem Tag. Die Türken, wir haben so getan, als hätten wir die EM gewonnen an dem Tag. Alter. Das war echt krass.
Ich wohne ja in der Innenstadt und das führte dazu, dass ich wirklich bis 3.50 Uhr morgens vor meiner Haustür Leute hatten, die nicht an der Ampel gehupt haben. Sie sind an der Ampel stehen geblieben und haben einfach durchgehupt. Die ganze Nacht. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava, heute in der Nautica Edition. Der kleine Basti sitzt auf dem Boot. Ich fahre auf einem Kreuzfahrtschiff mit, allerdings als engagierter Clown und Künstler. Özcan Kosa ist im Maschinenraum und schmiert die Geräte mit seinem Haarfett. Hallo Özcan Kosa.
Guten Tag, ich habe sehr viel Haarfett übrig, weil ich mein eigenes Haar nicht mehr habe.
Das ist super. Ja, diese ganzen Haarpflegeprodukte, die du über die Jahre gekauft hast, die du alle nicht mehr verwenden kannst. L'Oreal Glanzshampoo,
ja.
Die Conditioner. Benutzt du sowas eigentlich? Also das glaube ich, was wir sollten zum Beauty-Podcast übergehen. Benutzt du sowas wie Conditioner noch?
Ich benutze es an meinem Körper, ja, dass meine Körperhaare weich werden und geschmeidig.
Weiche Sackhaare.
An den Armen, Beinen.
Arschloch.
Da auf jeden Fall. Da kämme ich auch. Ich habe extra einen Kamm. Ich habe eine Bürste. Nur für den Analbereich.
Apropos Folge. Das merkt ja keiner.
Apropos Folge. Ich muss noch ganz kurz darauf hinweisen, ihr Lieben. Bratwurst und Baklava, die Show, die geht weiter. Und jetzt, wenn ihr die Folge hört, gibt es schon Tickets für unsere TV-Show. Die könnt ihr online erwerben. Alle Infos dazu gibt es auf Instagram. Genau, da ist auch der Link dazu. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in die TV-Show kommt und Zuschauer seid und uns supportet. Wir lieben euch. Du und ich, wir hatten ja jetzt auch, ich habe dich ja gezwungen, mit auf die Türkenmeile zu kommen in Köln. Da hast du ja auch am Anfang gemeint, ich weiß nicht und Özcan, lass uns doch lieber in den Stadtpark gehen. Aber dann saß du auf einmal mitten unter Hunderten von Türken und hat eine türkische Flagge in der Hand und hast mitgefiebert mit den Türken und es war ein Erlebnis. Es war so schön, dass du in der Halbzeit gegangen bist.
weil ich es nicht ertragen habe, weil es so schön war. Weil manche Sachen sind so schön, dass man, das ist wirklich so. Weißt du, das ist ein bisschen, manche Dinge kann man ja nur in einem gewissen Maße ertragen und gruppiert von diesen Menschen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich will diesen Moment festhalten. Ich will ihn gar nicht verderben durch eine zweite Halbzeit. Und deswegen bin ich nach der ersten Halbzeit gegangen.
Und wir waren ja auf den Ringen und da waren wir bei Kudret, ein türkisches Restaurant, Dönerladen.
Fantastisches Restaurant, fantastisch.
Und Basti wurde wie der König dort behandelt. Den haben die nicht einen Stuhl gegeben, sondern wir saßen wirklich auf dem Ledersessel ganz hinten. Und er hat nach Wasser gefragt und hat eine Glasflasche Sprudel bekommen. Und also eine bessere türkische Gastfreundschaft hättest du dir da nicht vorstellen können.
Fantastisch.
Oder?
Und der Eigentümer hat mir eine türkische Flagge gegeben. Ja. Er sah aus wie so ein Handelsmann aus Aladdin. Also er hatte ein Gebiss aus 47 Zähnen und hatte so eine Goldbrille auf und ein Multicolor-Seidenshirt und nach hinten gegelte schwarze Haare. Er hatte was Klischeeiges, aber er war wirklich sehr freundlich und
sehr freundlich, gell? Der war richtig cool drauf.
Der war richtig cool drauf.
Und den Türken
muss man lassen. Also wenn ihr irgendwas könnt, dann Gastfreundschaft.
Ja, und feiern, Alter. Das ist ja richtig eskaliert an dem Tag. Die Türken, wir haben so getan, als hätten wir die EM gewonnen an dem Tag. Alter. Das war echt krass.
Ich wohne ja in der Innenstadt und das führte dazu, dass ich wirklich bis 3.50 Uhr morgens vor meiner Haustür Leute hatten, die nicht an der Ampel gehupt haben. Sie sind an der Ampel stehen geblieben und haben einfach durchgehupt. Die ganze Nacht. Ja. Und ich muss das einmal, vielleicht sage ich das aus so einer Kartoffelsicht heraus, weil wir Deutschen das ja wirklich nur tun, wenn wir Weltmeister werden. Macht das einfach nicht. Es macht euch nicht beliebt. Es ist nicht so, dass die anderen Leute, die in den Häusern wohnen, die ihr anhubt, drumherum stehen und sagen, Mensch, freue ich mich jetzt für die Türken, freue ich mich jetzt für die Italiener, freue ich mich jetzt. Man freut sich dann einfach. Es verringert den Grad, mit dem man sich mit den anderen, mit denen man ja in einem Land lebt und brüderlich verbunden ist.
Ja, klar, sag ich
das. Das sage ich, genau.
Also du meinst, die Wahrscheinlichkeit, dass du nach so einer Aktion
AfD wählt, ist höher geworden.
Ja, genau. Ehrlich. Also das wenn dann jemand sagt, wenn jemand am nächsten Tag so die scheiß Türken, dann sagst du, ja, Also bei mir haben sie auch bis 3.50 Uhr morgens haben die gehupt, die Wichser. Ich sag dir ganz klar,
ich war kurz davor, Online-Mitgliederantrag auszufüllen und dann am nächsten Tag in Essen zum Parteitag zu fahren. Weil wirklich, ohne Scheiß, du guckst aus dem Fenster, da sitzen Leute in einem offenen Cabrio mit Flaggen und brüllen und hupen die ganze Nacht. Und du denkst so, ey, das ist, ich freue mich für den Erfolg. Ich freue mich, dass ihr weiter seid. Aber warum darf ich jetzt nicht mehr schlafen, weil ihr beim Fußball gewonnen habt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter. Ich verstehe den Sinn hinter nicht. Warum macht man das? Das machen Deutsche ja wirklich nur, wenn wir Weltmeister werden oder Europameister oder so. Aber bei so einem Pizzlespiel machen wir das auf jeden Fall nicht. Und was ist der? Aber erklär mir den Gedanken dahinter. Warum macht ihr das? Warum wird das?
Aber warte mal. Die Deutschen freuen sich nicht, wenn sie gewinnen und hupen nicht und laufen dann alle.
Doch.
Nachdem die spielen, ja, so die Flagge eingerollt und weniger, laufen nach Hause.
Weniger.
Und sagen,
also das, was die Türken in der Kölner Innenstadt inszenieren, ist faktisch, dass wir sind Weltmeister im Musical gewesen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Die haben dieses pissige Spiel gegen diese andere Mannschaft gefeiert, als hätten sie irgendwie 10 Meisterschaften in Folge gewonnen. Das kennen wir jetzt. 3.50 Uhr habe ich endlich, ist der letzte vor meiner Ampel weggefahren, weil ich wohne an einer Ampel. Und ich habe so gedacht, boah, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt doch gewonnen, ist doch okay jetzt.
Du warst in der Dauerleitung mit der Polizei. Es sind noch 4 PKWs hier. Ich gebe Ihnen nochmal die Kennzeichen durch. Das ist KXO438 und Bertha, ja, Bertha, Entschuldigung.
Und das sind alles Mercedes. Alles.
Ja, alles Mercedes. Ja, hey, Bro, also ich glaube, es ist halt einfach, der Vergleich ist ja auch so mit einer türkischen Hochzeit. Wie ist eine türkische Hochzeit? Wie ist eine deutsche Hochzeit? Ist ja auch anders. Auf einer türkischen Hochzeit, da kommst du rein und da wird einfach 7 Stunden durchgetanzt. Verstehst du? Da gibt's die ganze Zeit Mucke, dung, 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 und dann ist dann ein DJ ist da, eine Musikband ist da, ein Trommler ist da, Surna ist da und die Leute drehen durch, machen die ganze Zeit Party und dann gehen die halt um 2 Uhr nachts nach Hause und eine deutsche Hochzeit, da werden 7-mal Reden gehalten, dann darf die beste Freundin, der beste Kumpel, dann die Tante. Wenn ich auf einer deutschen Hochzeit bin, ist es für mich so, wo dann die beste Freundin eine Rede hält und währenddessen 2-mal heult und sagt, ja, wir sind die Besten und alle denken sich so, ja, okay, aber jetzt komm bitte zum Punkt. Weißt du, das ist ja halt, das sind halt die Unterschiede. Und dann wird 5-mal ein Spiel gemacht, ja, jetzt schneidet ihr mal ein Bettlaken aus, und dann läufst du da durch. Ich glaube, das finden nur die witzig, die auf die Idee gekommen sind. Aber es ist halt Unterschied, es ist halt... kultureller Unterschied. Ich glaube, das kann man sich nicht erklären.
Und wenn dann noch die besten Freunde der Braut ins Bräutigams in Rede halten. Und das ist dann so voll so, ja, die Lisa mag ja gerne Ägypten. Und dann denkst du so, hör zu, Laura, wir verstehen den Joke nicht, weil wir waren nicht mit Lisa in Ägypten, als sie damals mit 22 bei der Studentenreise den Animateur geblowjobbt hat. Wir waren nicht da, wir können nicht verstehen. Ich finde nichts schlimmer, als wenn Leute versuchen, bei solchen Veranstaltungen dann auch noch irgendwie so Comedy zu machen, ohne es zu können. Weil Comedy erwartet immer eine Sache, Vorwissen. Entweder du machst Gags, die ohne Vorwissen funktionieren, oder... wenn du Gags machst, die Vorwissen benötigen, musst du das Vorwissen vorher ergeben. Ja. Allerdings die Geschichte zu erzählen, wie Lisa oder Laura oder wie immer sie auch heißen, den Animateur in Ägypten geblowjobbt haben, ist auch nicht so eine positive Eröffnung für so eine Rede.
Aber
ich war mal auf einer Hochzeit, wo die Freunde des Bräutigams die ganze Zeit offensiv betont haben, was für ein Schützenjäger er doch war. Die ganze Zeit in der Rede, also was er alles so weggehauen hat. Also wirklich, die ganze Zeit, es ging immer wieder so.
Und dann aber das ist doch...
Er wurde dann auch mit einem Raubtier verglichen, da wurde immer gesagt, und dann war sein Revier da und dort hat er gejagt. Und ich saß da so und dachte so, und du sagst, die Braut einfach nur, wie so kurz drüber nachdachte, ob sie vielleicht jetzt mal einen Sexual Transmitted Diseases Test machen sollte, weil der Olle 47 verschiedene Chlamydienarten an der Nudel hat. Es war wirklich, und ich saß da und dachte so, das ist so die schlimmstmögliche Eröffnung für so eine Hochzeit, der Braut zu erzählen, wie viel Weiber irgendwie im Malle-Urlaub ihr Ehemann gebumst hat.
Das finde ich, das ist für mich sowieso das Schlimmste. Ey, also erstens, das ist wirklich schlimm, was du mir gerade erzählt hast. Erstens für die Braut, für die gesamte Familie. Also du musst dir jetzt auch vorstellen, da sind die Eltern mit dabei, da sind auch vielleicht die Eltern von dem Bräutigam sind ja auch da. Und wenn du dann sagst, er hat das gemacht, dies gemacht, boah, das ist für mich zum Beispiel, also so etwas, ich wäre dann vorgegangen, hätte den Jungs gesagt, hey, es reicht jetzt. Also ich als Kumpel. Weißt du, würden meine Freunde jetzt über den Bräutigam solche Storys auspacken, wäre ich nach vorne gegangen, hätte denen ins Ohr gesagt, Digga, raff dich mal, ist gut jetzt. Weil das ist lustig für dich, das findest du jetzt toll. Und ich glaube, jeder Mensch hat ja eine gewisse Vorgeschichte, aber die hat da nichts verloren. Verstehst du? Weil die zwei haben sich jetzt gefunden, die lieben sich. Und eigentlich machst du dadurch viel mehr kaputt.
Auch ja, wenn er alles gefickt hat, was laufen kann. Die lieben sich.
Nein, aber Bruder, guck mal, wenn du den richtigen Menschen kennenlernst, verstehst du? Jeder Mensch, also ich glaube, es gibt ja keinen Mensch, ich glaube, Jesus hatte das damals gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und jetzt seien wir doch mal ehrlich, jeder von uns hatte einfach ein Leben, ja? Jeder hat irgendwas gemacht. Aber dann lernst du diesen einen Menschen kennen, wo du sagst, boah, Alter, was für ein Scheiß habe ich mein Leben lang fabriziert. So einen Menschen habe ich mein Leben lang gesucht. Wow. Und dann sagst du, ich widme mein ganzes Leben diesem Menschen. Und dann ist es doch auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, du kannst ja für die Vorgeschichte kannst du einen Menschen nicht verurteilen, weil du hast ja diesen Menschen zuvor nicht gekannt. Aber wenn die Jungs das dann noch auftischen oder die Kumpels, weißt du? Und es gibt ja auch eine gewisse Verunsicherung dem Partner gegenüber, weil man sich denkt, so was? Oder das wurde gar nicht thematisiert oder ist nie angesprochen worden. Und wie sich dann die Braut fühlt, für die Braut ist es ja richtig schlimm. Klar, wenn die Braut als auch so eine ist, ist mir egal und sagt so, das juckt mich nicht. Ja, Mann, haha, und die lacht sich kaputt. Und die im Freundeskreis sind wirklich so. Trotzdem würde ich sagen, aus Respekt den Gästen gegenüber macht man sowas nicht.
Ich musste jetzt sehr lachen damals. Ich fand das sehr unterhaltsam. Ich finde Hochzeiten in ihrer einfach Horrorhaftigkeit einfach oft unterhaltsam. Weil natürlich, es ist der schönste Tag des Lebens, aber eigentlich ist es dann doch nicht, weil alles irgendwie schwierig ist. Weil erstens, also alle Umstände halt, es ist ja nur für dich in deiner Binnenwelt der schönste Tag des Lebens. Für die Mitarbeiter in dem Restaurant, in dem ihr feiert, in dem dann irgendwann besoffen die Trauzeugen auf der Toilette rummachen oder sowas, ist es nicht der schönste Tag des Lebens. Und meistens sind auch die Spiele und die Dinge, die Leute sich ausgedacht haben, auch eher überschaubar schön. Ich war mal auf einer russischen Hochzeit, das ist eine ganz andere Liga. Da ja, geht es richtig ganz ab. Dagegen ist eine türkische Hochzeit sowas wie ein Kulturevent mit Entspannungsdusche. Die Russen, wenn da nicht mindestens zwei im Krankenhaus landen, dann war das keine Hochzeit.
Absolut. Ich hatte dir das doch mal erzählt. Da war ein russischer Kumpel am Tisch bei uns auf einer türkischen Hochzeit und war dann so nach so 2-3 Stunden war der voll nervös, hat so hoch runter an seinem Gesicht rumgemacht. Wir haben gesagt, hey, ist alles okay? Dann hat er gesagt, was ist das für eine Hochzeit? Keine Schlägerei, gar nichts. Und das war für den so, das war für den Weltuntergang. Der ist nicht drauf klargekommen. Und es gab da kein Alkohol auf der Hochzeit, weißt du? Und das war für den ganz schlimm.
Auf türkischen
schlimm.
Hochzeiten gibt es, stimmt, ne? Ihr habt wahrscheinlich wenig Alkohol, oder?
Es hängt davon ab, wer heiratet, aber normalerweise, es gibt hinten eine Bar und wer trinken will, der trinkt dann da hinten. Früher war es so, dass die Jugendlichen oder halt die jungen Erwachsenen, die hatten dann so ihre Flasche, man hat dann unterm Tisch, hat man sich dann so die Getränke aufgefüllt und weitergegeben. Aber so vor allen Leuten, das dann, es gibt manche Hochzeiten, manche sind da lockerer, es hängt auch davon ab, aus welcher Region du kommst. Manche zelebrieren so, es gibt kein richtig oder falsch. Jeder soll es ja so machen, wie er will, aber so wie ich das aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, war ich vielleicht insgesamt in meinem Leben auf 2 türkischen Hochzeiten, wo auf den Tischen Alkohol war. Ansonsten habe ich das nicht erlebt und ich war, glaube ich, auf 150 türkischen Hochzeiten.
Ich war ja nur auf ganz wenigen türkischen Hochzeiten, also keiner bisher. Aber wir haben ja die Chance, jetzt auf eine türkische Hochzeit zu gehen, mal für die neue Show, ne?
Ja.
Wir haben den Leuten ja gesagt, sie sollen bitte an hochzeit@brainpool.de schreiben. hochzeit@brainpool.de. Und dann können sie sich bewerben, wenn sie eine türkische Hochzeit im Juli oder August haben, kommen Basti und Onkel Ötze vorbei, spielen Akkordeon, machen gute Laune. Vielleicht mache ich ein großes Wolfgang Petri-Medley mit einem Abschluss oder pur eine Mischung aus beidem. Weiß der Geier oder weiß er nicht, egal, ich liebe dich.
Alter, wenn ich auf eine türkische Hochzeit, wenn wir eingeladen werden und ich komme, dann würde ich für Braut und Bräutigam ein türkisches Lied singen. Wo die romantisch tanzen können.
Ja. Oh, das wäre so schön. Und ich würde auch was singen.
Ja. Es gibt das Lied
Götür Benigetinire. Nee, also ich würde schon was Deutsches singen. Also ich würde wahrscheinlich, würde ich was von Michelle singen. In so einem Alter, Abendkleid. Wer Liebe lebt?
Die würden dich da steinigen, Lan.
Michelle Nein, ist jetzt mit einem deutlich jüngeren Mann zusammen. Der Madonna-Effekt, habe ich letztens gelesen in der Bunten. Kann sie ihm überhaupt, die Bunte fragte, kann sie ihm überhaupt bieten, was eine junge Frau ihm bieten kann? Doch.
Alter, natürlich. Was ist das für ein dummes Geschwätz? Ey, nee, aber was soll das, Alter? Guck mal, wenn ein Mann eine jüngere Freundin hat, ist es in Ordnung. Nee, aber nee, es ist doch jedem selbst überlassen, Digga. Wenn jemand 50 ist und der ist mit einer 25-Jährigen zusammen, es ist doch nicht unser Problem. Das ist dem sein Problem und das Problem der Frau. Also, wenn es ein Problem geben sollte. Aber die entscheiden sich doch dazu. Ist doch uns, verstehst du, wir sind immer ganz schnell im Verurteilen. Absolut. Oder Beurteilen. Nee, mal ehrlich, Alter. Digga, die leben doch den ganzen Tag zusammen. Ist doch uns scheißegal. Guck mal, der Satz, kann sie ihm das bieten, was ihm eine junge Frau bieten kann? Was soll der Scheiß? Weißt du? Also.
Da nehme ich Michelle auch mal in Schutz. Ich bin mir absolut sicher, sie kann das bieten. Bei Michael Ballack findet das ja auch niemand seltsam, dass er jetzt mit der ehemaligen Freundin seines verstorbenen Sohnes zusammen ist. Absolut normale Situation. Kommt vor, kann passieren.
Ich muss über so lachen. Digga, aber warum? Das ist creepy. Das ist wirklich creepy. Nein, aber es ist creepy.
Ich bin dafür.
Aber Digga, das ist doch denen ihr Leben.
Das ist denen ihr Leben. Ich bin da absolut bei dir. Wirklich, das meine ich ernst. Das meine ich jetzt mal ohne seriösen Unterton. Ich finde es von außen betrachtet, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich zumindest schwierig. Also wo ich so denke, aber mein Gott. Also ganz ehrlich, schon Konrad Adenauer, der alte Indianerkapitän der CDU, hat damals gesagt, jeder Jeck soll nach seiner Fasson glücklich werden. Das hat meine Oma auch immer gesagt, auch immer Homosexuelle. Gut, die hat er noch hinten angeschoben, die soll mich aber nicht anpacken. Das war immer ihr Satz, die soll mich aber nie anpacken. Ich sage, Obi, ich glaube, das machen die nicht. Ich glaube, dass die wenigsten 60-jährigen schwulen Optiker Bock haben, an einer 90-jährigen Oma rumzuschrauben. Aber das war ihre große. Das war so ein seltsamer Appendix, der das davor wieder schwierig gemacht hat. Weißt du, wenn du sowas sagst? Also, wenn du sagst, ich bin weltoffen, aber Heil Hitler ist schwierig, ist einfach schwierig.
Nee, aber glaubst du nicht, aber Basti, guck mal, ich finde, für die Leute, die die ganze Zeit andere beurteilen oder verurteilen,
absolut, ekelhaft.
Da soll es doch eine Show geben, die heißt Die Plattform. Dann werden die in die Mitte gestellt und denen ihre ganze Scheiße offengelegt. Und dann werden die von allen Leuten drumherum auseinandergenommen. Verstehst du?
Das ist eine gute Idee. Öffentliche Lynchjustiz ist immer
aber es ist doch eine öffentliche Lynchjustiz. Wenn man, bloß weil jemand eine Person des öffentlichen Lebens ist und eine Beziehung führt mit einer Jüngeren, heißt es ja nicht, oder sie führt eine Beziehung mit einem jüngeren Mann, heißt es ja nicht, dass es jedem gestattet ist, jetzt sich darüber ein Urteil zu bilden und die dann auseinanderzunehmen und denen was vorzuwerfen und er ist mit ihr nur zusammen, weil er anders Geld will oder weil sie alt ist, sie ist mit ihm nur zusammen, weil Männer in ihrem Alter es ihr nicht besorgen. Verstehst du, es kommen ja immer diese Klischees, aber vielleicht...
Ich möchte nicht, dass du so über meine geliebte Claudia Obert sprichst, das reicht mir jetzt langsam.
Nee,
ich bin großer Fan.
Bro, aber vielleicht, aber das sind ja immer Extrembeispiele, die man nennt, weißt du?
Nee, also ich sag mal so, ich kannte Claudia Obert nicht hier, aber ich habe dann letztens so einen Bericht gesehen, wo sie mit ihrem blutjungen Lover, ich glaube, die Differenz liegt so bei 35 Jahren oder sowas. Und war es Sommerhaus der Stars oder so? Du guckst das ja. Sie dann so breitbeinig lag und sie waren noch alleine, bevor die anderen Stars in die Manege geführt werden. Und dann sagte sie, dann können wir jetzt mal richtig schön bumsen hier. Und er küsste sie dann und wischte sich nach dem Kuss dann so leicht den Mund ab, weißt du. Ja. Und das machte er so 3 oder 4 Mal. Das hat mir gut gefallen. Ich glaube, das ist eine Liebe mit Potenzial. Ich glaube,
aber du weißt doch,
gefunden, die sich brauchen, lieben und respektieren.
Es ist doch Reality und das ist ganz klar, die wissen eins, wenn du dort normal bleibst, kriegst du keine Sendezeit. Also du wirst dann fast gar nicht versendet. Überhaupt nicht. Das Ding ist, sobald du da drin ruhig bist, deswegen wissen die doch, überall sind Kameras, wenn wir krasse Dinge bringen, dann werden wir eine größere Reichweite bekommen, die werden viel mehr Ausschnitte von uns zeigen, dadurch werden wir bekannter, werden vielleicht dann zu anderen Formaten eingeladen und kriegen höhere Gagen oder bessere Werbeverträge. Das juckt die doch dann nicht, das ist ganz klar, das ist ja kalkuliert, die meisten Sachen. Jeder weiß es. Wenn du jetzt in so eine Sommerhaus der Stars und du setzt dich in eine Ecke und sagst die ganze Zeit, wir halten uns zurück, nein, nein, egal was die anderen sagen, dann wirst du nicht versendet. Aber der eine, der dann dort ausrastet oder gerade solche Sprüche bringt oder dann halbnackt durch die Gegend rennt, dann ist klar, dass sie das dann die ganze Zeit präsentieren. Und das wissen
wir auch. Ich frage mich bei solchen Charakteren trotzdem immer, wie niedrig die eigene Schamschwelle sein kann. Also, dass man bereit ist, die eigene Würde wirklich so tief runterzurücken, dass man sagt, wir lassen uns jetzt dabei filmen, wie wir all das hier tun, nur um die eventuelle Chance auf ein ähnliches Format zu bekommen. Ich finde, ich bin bei diesem Reality-Zeug ja komplett raus. Also es ist mir komplett fremd, muss ich sagen. Ich kann das, du genießt das ja. Du sagst ja immer, es ist Urlaub fürs Gehirn. Du guckst ja Sommerhaus der Stars und so.
Ich ich gucke mir das gerne total an.
Ich kann das nicht ertragen.
Jetzt kommt bald eine neue Staffel. Ich freue mich schon drauf.
Kennst du diese Szene, wo der Schimpanse im Zoo einen Frosch findet und sich dann selber mit dem Frosch, also den Frosch so gesehen als Onanierhilfe benutzt? Da gibt's ja auch Leute, die das gucken bei YouTube.
Ich kann das
und ich
nicht.
Kann sowas, ist für mich ungefähr auf einem moralischen Niveau mit so einem Haus der Stars. Und ich kann beides absolut nicht. Ich kann da keine Unterhaltung dran finden. Gut, dass der Schimpanse wichst mit dem Frosch sich ein Video, habe ich schon öfter gesehen als so einem Haus der Stars. Finde ich aber trotzdem schwierig.
Aber was ist skurriler, dass du dir so Videos, wo ein Schimpanse mit einem Frosch onaniert, vergleichst, wie wenn Claudia Ober zu ihrem Mann sagt oder zu ihrem Freund sagt, hey, hier können wir Sex haben. Also ich finde das eine verwerflicher. Also die Menschen bomben sich... die ganze Zeit schicken die sich irgendwelche Scheißvideos, gucken jeden Tag, keine Ahnung, gucken die Pornos ohne Ende, ah, das hier, das, Fisting, bla bla, Stepmother, bla bla, blub blub. Und dann aber fängt man an, urteilt über andere und sagt, ah, guck mal, in der Öffentlichkeit haben die sich, keine Ahnung, die Brüste hingaus.
Haben sich mit einem Frosch befriedigt.
Ja, also.
Ich glaube, der Leidtragende am Ende war der Frosch. Ich glaube, das ist kein schöner Weg.
Genau,
zu gehen.
Das einzige Opfer von all dieser ganzen Diskussion ist der einzige Frosch, der sich danach denkt, Alter, überleg mal, der Frosch geht zu seinen anderen Kumpels am Abend zum Teich. Der eine so, hey, was geht bei dir? Digga, mir ist das und das passiert. Ah, ich war in dem Teich, der ist ausgetrocknet. Der andere so, Alter, mich hat ein Schimpanse 15 Minuten lang an seinen Pimmel gerieben.
Es ist schon noch etwas expliziter, was der Schimpanse getan hat.
Oh mein Gott, war
und
Basti,
Alter. Das führt mich weiter zum Hawk Tour Girl. Eine schöne Überleitung eigentlich. Ein Schimpanse, der sich selber mit einem Frosch in der Hand blowjobbt. Sagt dir das Hawk Tour Girl etwas?
Ja, natürlich.
Im Moment eine Internet... Hawk Tour ist eine Internetbekanntheit, die jetzt auch auf Konzerten auftritt. Und Hawk Tour brüllt. Für die, die es nicht kennen, ist eine junge Dame, die wurde auf der Straße gefragt, was man machen muss, um einen Mann sexuell so richtig zum Höhepunkt kommen zu lassen. Und sie hat leicht alkoholisiert auf den Straßen von New Orleans oder sonst wo gesagt, also sie hat dann so gesagt, when you want him, you make Hawk Tour und hat dann angedeutet, wie sie auf ein Glied spuckt, saliviert. Und du musst dir mal vorstellen, dass wir in einer Welt leben, in der das ausreicht, um eine internationale Bekanntheit zu werden. Ihr Vater hat gesagt, er ist wirklich stolz auf sie, dass sie es jetzt in die Medien geschafft hat. Und sie taucht jetzt überall im Internet auf. Überall. Sie hat Werbeverträge bekommen, sie ist irgendein Snoop Dogg-Video jetzt. Es ist unglaublich. Nur weil diese junge Frau auf offener Straße gesagt hat, wie sie jemanden mit richtig viel Spucke einen runterholt. Wir leben in Zeiten, wo wirklich alles, es ist alles vorbei, Ötze. Es ist einfach, wenn das unsere neuen Prominenten sind, dann ist alles vorbei. Das ist, ich finde es unglaublich. Stell dir mal vor, du wirst deine gesamte Karriere aber, nur auf diesem einen Satz aufbauen.
Ja, aber vielleicht macht sie ja was draus, Digga. Also, guck mal, seien wir mal ehrlich jetzt, okay? Was ist daran verwerflich?
Was sie gesagt hat, nix. Aber dass Menschen sagen, wow, you know the Hawk Tour Girl, und dass die jetzt in Commercials auftritt, weil sie das in einem Interview gesagt hat.
Ja, aber sie ist doch, guck mal, wenn ich es jetzt, also wenn ich das jetzt betrachte, ich habe das Video gesehen, ich habe mich kaputt gelacht, weil ich sie, erstens fand ich sie super sympathisch, die hat es irgendwie nicht, wie sie es rübergebracht hat, wie sie es aufgebaut hat und wie sie sich danach kaputt lacht. Ich fand es einfach lustig, sie als Person, okay? Und ich glaube auch, das spielt auch eine große Rolle, ihre Art und Weise, wie sie sich vorher und danach halt kaputt lacht, ist es auch sehr wichtig, wie sie es rübergebracht hat. Jetzt denken sich einige Rapper, guck mal, wäre ich zum Beispiel Missy Elliott, hätte ich zum Beispiel bei Get Your Freak Out, da gibt's ja die eine Stelle, wo sie sagt, in your face, give me a taste, hello, ain't no stopping me. Ich hätte nochmal einen Remix gemacht, nur mit diesem Mädel. Aber ist ja klar, das ist ein virales Ding, die geht durch die Decke, wird überall eingeladen. Würdest du dann sagen, nee, mach ich nicht?
Ich mach der jungen Frau keinen Vorwurf, du verstehst das falsch, völlig okay. Die kann das aber jetzt verwerten, so viel sie möchte. Ich finde halt einfach krass, dass sowas schon reicht, um international Bekanntheit zu erlangen. Das ist genug. Ich glaube wirklich, dass wir in einem Status der internationalen Verdummung angekommen sind. Das ist wirklich, es gibt diesen Film Idiocracy, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Einer wird eingefroren mit einer durchschnittlichen Intelligenz, wacht 1000 Jahre später auf und ist auf einmal der klügste Mensch der ganzen Welt, weil alle um ihn herum so dermaßen verblödet sind. Der amerikanische Präsident ist ein Wrestler, der den ganzen Tag in so einer Red Flag Unterhose rumläuft. Alle sind doof wie Holz und kaum noch in der Lage zu leben. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind auf dem Weg dahin, dass die Leute immer blöder werden und immer dämlicher und dass sie Scheiße konsumieren und Scheiße produzieren. Und das ist, guck dir die amerikanische Präsidentendebatte an, die letzte. Wir haben einen völlig greisen Typen, der von der Bühne geführt werden muss und einen notorischen Lügner, der verurteilt ist wegen Bestechung. Das ist die Auswahl für den amerikanischen Präsidenten. Jemanden, den man eigentlich in Heim bringen müsste und jemand anderen, den man eigentlich in den Knast bringen müsste. Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die beiden sind zur Wahl.
Aber
am liebsten noch den Opa, weil der im Zweifelsfall die Welt nicht zerstört.
Aber guck mal, das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Auf der einen Seite ist, dass man sagt, die Welt geht unter, weil die Jugend ist kaputt. Ich habe das schon oft gehört und ich habe die Seite hier aufgeschlagen. Das wurde schon immer gesagt, Basti. Es gab immer Kritik an den Jugendlichen. So eine Problembilanz. Guck mal, hier steht: Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte. Was glaubst du, wann wurde das gesagt? Diese Aussage.
Keine Ahnung, 1870, das ist ja auch...
Nein,
also,
nein, 3000 vor Christi, das ist eine Tontafel der Sumerer. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Chaldea, 2000 vor Christi. Die heutige Jugend. Und so zieht sich das durch die ganze Geschichte, Bruder. Das ist immer, dass man die Jugend oder die jungen Leute werden immer als dumm. Ihre Art und Weise ist nicht respektlos. Stell dir mal vor, was die eine Generation oder zwei Generationen über uns gesagt haben. Wir hatten doch mal das, du hast mir das doch gesagt, dass ein Mann damals in der Nachkriegszeit wurde der interviewt, dass er gesagt hat, wenn sein Sohn lange Haare hätte, er würde ihn umbringen, er würde ihn totschlagen. Und ja, so ist es, dass wir immer urteilen, guck mal, du und ich, wir sind jetzt auch 40, ja? Und wir urteilen über die Jugend und sagen, oh mein Gott, wie die sich verhalten. Aber unsere Art und Weise, uns zu verhalten, zum Beispiel, du bist ein Death-Metal, Hard-Metal-Typ, verstehst du? Aber für ein, zwei Generationen über dir, als die dich gesehen haben mit langen Haaren und bei Konzerten, dass ihr gegeneinander rennt, euch boxt oder sonst irgendwas, die haben gesagt, nee, der Weltuntergang kommt, das sind Teufelsanbeter. Also letztendlich sagen wir immer, dass die Jugend sich verdummt, aber ich weiß nicht.
Aber du glaubst wirklich nicht, dass Social Media, also, und dass das Also zum Beispiel, ich finde jetzt der amerikanische Präsident ist ein gutes Beispiel, weil man hat das verschnitten letztens mit der Präsidentendebatte von Mitt Romney und Obama zur zweiten Amtszeit 2014. Das war die zweite Amtszeit von Obama. Und man hat einfach nur diese beiden Debatten miteinander verschnitten. 2024, 2014. Okay, nur um zu gucken, wie hat sich die, nennen wir es mal, Debattierfähigkeit oder wie hat sich die Kommunikation verändert zwischen den Kontestanten? Du fasst dir an den Kopf.
Ja, aber das hat das ja, aber das hat ja nichts
also,
mit.
Ich mein, der amtierende US-Präsident hat den jetzigen Kandidaten Lutscher genannt. Der Kandidat Trump hat ihm vorgeworfen, dass er nicht in der Lage wäre, einen Golfball 50 Feet weit zu schlagen.
Ja, das, aber das ist,
auf diesem Level sind wir angekommen bei einer, aber, wir sprechen von den mächtigsten Menschen der Welt.
Das ist aber ein ganz anderes Thema. Also ich finde jetzt, also wenn wir, koppeln wir uns mal ab jetzt von dieser Jugendgeschichte und Verdummung übers Internet. Der amtierende Präsident, Mr. Biden, ich glaube, bei ihm ist es so, dass er wahrscheinlich ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychiater oder Neurologe, aber das sieht mir sehr stark, und das sagen ja auch viele, dass er entweder Demenz hat oder Alzheimer, weil du merkst auch, dass er mitten im Satz, er trifft ja das Wort nicht mehr.
Ich glaube nicht, dass er Demenz oder Alzheimer hat, ich glaube, der Mann hat Parkinson.
Ja, oder Parkinson, kann ja sein. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, nur er ist nicht bei Sinnen. Und er hatte früher, als er debattiert hat, war er sehr stark. Joe Biden war gut im Debattieren. Und deswegen ist er halt auch Präsident geworden. Er ist auch ein sehr alter Mann. Wie alt ist er? Mitte 70?
81.
Ja, 81, Digga. Jetzt stell dir mal vor, 81-Jährige, die wir hier jetzt auf der Straße, wie viele gibt es denn von denen, die noch richtig fit sind? Dann ist natürlich
Biden auch keinen Vorwurf, darum geht es nicht.
Der Vorwurf sollte den jeweiligen Parteien, den Demokraten oder Republikanern gegenüber sein, dass die sagen, wir stellen ihn als Kandidaten auf. Das ist eher ein Vorwurf, dass die das machen sollten oder sagen sollten als Partei, hey, vielleicht war das doch nicht so eine schlaue Idee. Und klar habe ich mir diese Debatte, ich habe mir Ausschnitte angeguckt, und auf der einen Seite hat man Trump, der ein Quereinsteiger in die Politik ist, ist ein Geschäftsmann, der immer davon gelebt hat, dass er hart durchgegriffen hat, Assi-Moves bringt. Ich meine, der Typi hat vor laufender Kamera gesagt, ey, a woman like if you grab pussy. Weißt du, also solche Sachen, so ein Typ wird halt gewählt. Aber das gab es ja schon immer in den USA, dass es gewisse Personen gab, die gewählt worden sind oder in der Politik oder in der Öffentlichkeit standen, denen ihre Art und Weise moralisch verwerflich war oder wo man sich gedacht hat, ist das euer Ernst?
Auf dem Niveau von Trump gab es das noch nicht.
Ja, okay, ja, deswegen meine ich ja, der Trump ist ein Freak. Ja, sagen wir, der Trump ist ein Freak, aber Biden, und ich finde jetzt aus dieser Debatte schließen zu sollen, dass die Menschheit irgendwie verdummt, ist halt, ich sag mal, ich glaube, wir haben halt andere Prioritäten gerade, oder die Debattenkultur ist verloren gegangen. Es gibt nur noch Schwarz-Weiß, ist in vielen politischen Lagen, auch hier in Deutschland ist es genauso. Wir haben verlernt zu debattieren und wir haben verlernt, eine andere Meinung uns anzuhören und zu sagen, okay, da steckt Wahrheit drin, aber das und das ist nicht cool. Vielleicht sollten wir nochmal weiterreden. Es gibt nur noch, entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Es gibt nichts anderes mehr. Und ich glaube, das ist ein großes Problem unserer heutigen Zeit. So kommt es mir vor. Ich weiß, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen, aber wenn ich mir heutzutage irgendwelche Debatten anhöre oder irgendwelche Situationen, es gibt nur noch, bist du dafür oder bist du dagegen? Bist du dafür oder bist du dagegen? In jeglicher Hinsicht. Es gibt kein, ich habe keine Meinung dazu. Es gibt kein, ich kenne mich da nicht aus. Es gibt kein, ich bin mir nicht sicher, vielleicht sollte ich nochmal drüber lesen und dann können wir weiterreden. Jeder kennt sich in allen Punkten aus, hat überall eine Meinung und es gibt nur schwarz oder weiß. So kommt es mir vor.
Ja, richtig. Kann man definitiv so sehen. Ich glaube aber, dass eine Verrohung in den Medien, eine Verrohung in der Kultur, eine Verrohung in der Politik, in der Debatte, der Rechtsruck in Europa, was auch immer, das alles geht einher. alles wird extremer, alles wird heftiger. Dass jemand wie Trump, nach dem, was er getan hat, guck mal, es stand vor 3 Jahren zur Debatte, ob der Mann ins Gefängnis muss für den Sturm aufs Kapitol. Jetzt ist er von dem Supreme Court, den er größtenteils eingesetzt hat, weil er die verstorbenen demokratischen Richter durch Hardliner der Republikaner ersetzt hat, die ja auf Lebenszeit nominiert sind, hat er sich selber Immunität verschafft. Das musst du dir mal vorstellen, dass das möglich ist. Trump war ganz deutlich ein Einfluss auf den Sturm aufs Kapitol. Jeder, der sich auch nur eine Stunde damit beschäftigt hat, sieht das.
Absolut. Das
ist eindeutig. Ja. Und er wird nicht zur Rechenschaft gezogen, weil er die, die ihn zur Rechenschaft ziehen können, durch Leute ersetzt hat, die ihm selber geflogen sind. Weißt du, wie man das nennt? Diktaturentum oder Autokratentum. Nichts anderes.
Ja, aber wer ermöglicht das?
Ein kaputtes System ermöglicht genau. das. Er war Präsident. Und in der Zeit, als er Präsident war, hat er als zum Beispiel Ruth Allen Ginsburg, also die so gesehen eine Frauenikone, eine Emanzipationsikone, bewunderte demokratische Supreme Court Richterin, durch einen absoluten Hardliner-Assi ersetzt, der gegen Abtreibung ist, gegen Hardcore-Katholizist und der halt sagt, ja, ach nee, der Sturm aufs Kapitol hat doch mit Donald Trump nichts zu tun. Und er hat sich selber im Vorfeld so gesehen immun gemacht. Und er wird wieder Präsident werden, weil die Demokraten zum Beispiel so dämlich sind, dass sie nicht sehen, dass sie mit Joe Biden nicht gewinnen können.
Deswegen ich bin voll bei dir, Basti. Das, was er macht, ist verwerflich und seine Einstellung passt auch und ist überhaupt nicht deckungsgleich mit unserer Einstellung, aber er nutzt das System. Letztendlich, wenn du hast mit Gefangenen gearbeitet, du hast mit Straftätern gearbeitet im Gefängnis. Der Typ begeht eine Hardcore-Straftat, hat aber trotzdem einen Anwalt, weil er das nun mal vor dem Gesetz hat. Und der Anwalt nutzt alle Möglichkeiten, die unser Gesetz, unsere Gesetzgebung hergibt, um für diese Person einen Vorteil zu verschaffen. Obwohl er vielleicht jemanden umgebracht hat, wird er jetzt gucken als Anwalt, wie kann ich schaffen, dass diese Person vielleicht sogar freikommt, weil das ist meine Aufgabe als Anwalt. Gibt's da einen Fehler in der Klage? Wurde etwas übersehen? Haben die was falsch gemacht? Und jetzt stell dir vor, er wird freigesprochen und du bist ein Angehöriger des Verstorbenen. Dann sitzt du doch auch da und sagst, ich habe das Vertrauen in die Justiz, ich habe das Vertrauen in die Menschheit, habe ich verloren, weil ein Mensch kommt mit so etwas durch. Und diese Politiker, so wie die es machen, die nutzen einfach das System. Und dann muss man als
Ich glaube aber, dass Trump ein Partei, Beispiel für jemanden Okay.
Nee, und ich glaube, es liegt doch in der Aufgabe der Partei, die gerade regiert, oder der Regierung, sich das doch nochmal anzugucken und vielleicht nochmal drüber zu schauen, ob man solche Schlupflöcher stopfen kann oder dass Benennungen von obersten Richtern vielleicht durch eine Volksabstimmung stattfinden sollten. Letztendlich ist es halt eine Demokratie. Und weißt du, und dass die nicht benannt werden können von dem Präsidenten, dass der die dann benennt. Ich meine, in Deutschland haben wir auch, weißt du, wir haben ja Bundestag, wir haben Bundesrat, wir haben den Bundespräsidenten. Es gibt halt viele Kontrollsysteme. Und wir echauffieren uns auch hier über den Zuspruch von rechten Parteien, aber auf der anderen Seite echauffieren wir uns nicht darüber, dass regierende Parteien vielleicht Fehler machen. Viele Fehler, sodass die rechten Parteien gar keine große Mühe haben, dass sie Zulauf bekommen, sondern einfach nur 2, 3 Sätze bringen und sagen, hey, wir sind für euch da. Ob sie es später machen oder nicht, das ist ja in dem Moment egal. Die sagen es einfach, dass sie es machen werden. Und das ist immer, weißt du, Ursache-Wirkung. Also woran liegt es denn gerade? Was ist denn die Ursache? Und ich glaube, als Gesellschaft, auch jetzt in Frankreich, 52% Wahlbeteiligung oder 56% Wahlbeteiligung.
65
war's? Okay, 65%. Ja, was ist mit den anderen 35? Dass die dann sagen, nee, ich will gar nicht. Weißt du, letztendlich sind wir alle mitverantwortlich für gewisse Entscheidungen, für gewisse Dinge, die passieren. Und wir müssen uns doch dann engagieren. Aber dass wir uns immer zurücklehnen und sagen, ja, aber hey, das ist scheiße, die sind scheiße, das bringt nichts, Weil immer zu sagen, dass etwas scheiße ist, ist keine Lösung. Ja, Lösung wäre es, dass wir, ja, und, aber so passiert es ja gerade. Also nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich bin in keinster Weise ein AfD-Fan oder sonst irgendwas. Aber es wird nur wirklich jede TV-Sendung, alles, jede Schlagzeile, die ich von Politikern der regierenden Parteien oder halt alle anderen Parteien außerhalb der AfD, die sind nur damit beschäftigt, die zu bashen. Und dann denke ich mir so, Alter, nutzt doch eure Zeit und Energie eher, dass ihr gute Entscheidungen trefft, dass ihr gute Oppositionsarbeit leistet, dass ihr Gesetze entwickelt. Guck mal, die Grünen oder die SPD oder die FDP, die schlagen jeden Gesetzesentwurf, der von einer anderen Partei kommt, einfach weg, weil sie sagen, wir wollen nur das, was wir selber entwickeln. Auch wenn der, wenn der Vorschlag gut ist. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn die CDU jetzt einen Gesetzesentwurf macht und sagt, hey Leute, also einen Vorschlag zum Beispiel, abgesehen jetzt, wer regiert oder sonst irgendwas, nicht? Und sagt, hey, Kindertagesstätten, wir müssen mehr Geld locker machen für Erzieherinnen, dass es wieder lukrativ ist. Dann bekommen vielleicht die Leute, trauen sich wieder eine Familie zu gründen. Dadurch haben wir wieder, die Demografie kann verändert werden. Schlagen das vor und dann sagen die anderen, nee, machen wir nicht. Warum? Weil es von denen kommt. Also, dann machen die selber einen Gesetzesentwurf, dann wieder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, bis es entworfen wird. Und dann schlagen die es den anderen vor und dann wird es nochmal geändert oder es wird wieder abgewiesen. Und so geht es die ganze Zeit, Bruder. Das ist Politik. Aber die Aufgabe, wenn ich Politiker gewählt, ich bin doch dafür da, dass ich, also mich wählen Menschen, die sagen, hey, bitte, das ist wie zu Hause, wenn ich sage, hey, ich kenne mich nicht aus, Basti, hör mal zu, wir leben jetzt zusammen mit 20 anderen Comedians und wir sagen, hey Basti, wir wählen dich, dass du die wichtigen Entscheidungen triffst. Zu welchem Energieanbieter gehen wir? Wo gehen wir einkaufen? Wir geben dir jeden Monat 5 Euro und du musst gut wirtschaften. Verstehst du? Und du kriegst das nicht hin. Oder du machst es anders. Du gehst zum Spielautomaten, verzockst das Geld. Und dann sagen wir so, hey Alter, was geht bei dir? Und dann kommt ein anderer, der sagt, der ist vielleicht Assi, das ist ein Typ, der sich die ganze Zeit schlägert, der hantiert mit Waffen, der hat eine krasse Ideologie und sagt immer, halt deine Fresse, der redet so. Aber das ist dann der Typ, der dann auf einmal sagt, hey, der Basti, Alter, der baut nur Scheiße, glaub mir, mit mir würde das nicht passieren. Dann sagt der eine so, ja Mann, Alter, der ist jetzt vielleicht Assi, der schlägert sich die ganze Zeit, aber er hat Durchsetzungskraft, vielleicht sollten wir ihm vertrauen. Ja, aber wer ist denn jetzt schuld? Ist es der Basti, der das Geld verzockt hat?
Das waren jetzt 7 Minuten. Ich weiß nicht genau, worauf ich zuerst eingehen soll, aber ich würde sagen, ich fange bei Trump an. Trump ist so besonders, weil er halt, weil es keinen Präzedenzfall gibt für den Typen. So, weißt du, der funktioniert so gut, weil er Sachen macht, die selbst die anderen sich nie ausdenken könnten, dass er sie tun würde und deswegen nicht darauf vorbereitet sind. Das heißt nicht, dass Politik nicht wachsam sein sollte und soll auf jemanden vorbereitet sein. Aber der Typ macht halt Dinge, damit rechnet keiner. Der Sturm aufs Kapitol, ich glaube, da haben selbst die Demokraten gedacht, das wird niemals passieren, das würde niemals irgendein Präsident tun. Dann hat er es getan und kommt straffrei davon.
Ja.
Was jetzt die Inlandpolitik anbelangt, ja, man sollte sich engagieren, man sollte nicht rechts wählen, man sollte die 35%, die in Frankreich nicht zur Wahl gegangen sind, haben am Ende den Rechten in Frankreich in die Hände gespielt. Es gibt einen Grund, warum in ganz Europa, Geert Wilders, Ungarn, also Holland, Ungarn, Frankreich, Italien, warum die rechten Parteien teilweise sogar schon an der Macht sind und es vielleicht hier auch irgendwann sein werden. Und natürlich, Beteiligungslosigkeit ist immer falsch. Man sollte immer versuchen, sich zu engagieren. Man sollte immer versuchen, sich einzubinden. Und nur zu nörgeln und zu sagen, warum ist das so, das bringt nichts. Trotzdem, meine These steht, die Welt geht immer mehr in den Arsch. Und ja, 1960, wenn jemand sagt, ich verprügel meinen Sohn, weil er lange Haare hat, natürlich ist das auch erschreckend, Nachkriegsgeneration. Aber es ist eher ein Problem der jetzigen Zeit, dass die Leute halt sich gar nicht mehr mit auseinandersetzen, was los ist. Dass Leute völlig gar nicht mehr drüber nachdenken, was auf der Welt passiert, weil sie sich halt Videos vom Hawk-Tour-Girl angucken oder den Schimpansen, der sich einen Frosch auf den Pimmel stopft. Und darüber hinaus vergessen, dass die Welt global unser aller Anliegen ist. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die viel mit Social Media zu tun hat, die viel mit dem Internet zu tun hat, viel damit zu tun hat, dass, ja, und auch, was du völlig zu Recht sagtest, dass jeder Einzelne das Gefühl hat, nicht wahrgenommen werden zu werden von der Politik. Ich bin auch nicht happy mit unserer Regierung. Ich finde das auch sehr schwierig. Ich finde die Kommunikation schwierig. Aber es ist aus meiner Sicht immer noch das kleinere Übel, als wenn ich jetzt Rechtspopulisten an der Macht hätte, weißt du?
Ey, absolut.
So, das war, glaube ich.
Ja, absolut. Aber da gebe ich dir auch recht. Also ich sage ja nicht, dass es gut ist. Ich habe nur gemeint, immer Ursache, Wirkung, weißt du? Es ist wirklich, wir sind halt oft damit beschäftigt, immer Leute zu sagen, hey, ihr seid dran, also ihr macht, ihr habt eine scheiß Ideologie. Ja, natürlich, also es passt mir auch nicht. Und guck mal, hey, Frankreich, Italien, Ungarn, es wird immer mehr. Überall gehen die, Holland, überall sind rechte Parteien gerade an der Macht. Verstehst?
Chaktur.
Also, Chaktur. Es ist natürlich, macht es auch einem Angst, ja. Aber es ist ja gerade weltweit creepy, sage ich jetzt mal. Überall gibt's Kriege, überall gibt's Konflikte. Ich meine, ich bin 43. Wenn es jetzt eskalieren würde, denke ich mir, ja gut, ich habe gelebt, Alter, aber ich habe halt Kinder und ich möchte halt nicht, dass die in so einer grausamen Welt aufwachsen, dass schlimme Dinge passieren. Und vielleicht sollten wir einfach aus der Geschichte lernen und jeder mal seinen Fokus woanders hinlenken. Ja.
Zum Beispiel auf die Bratwurst- und Baklava-Show, für die ihr ab heute Tickets kaufen könnt. Ist das nicht jetzt schon mal ergangen? Ja, ab jetzt könnt ihr Tickets für 5 Aufzeichnungen von Bratwurst- und Baklava, die Show im August und im September kaufen. Einfach mal die Oma aus dem Heim holen, Tickets kaufen, sich gemeinsam dahinsetzen und die gute Stimmung, die ihr immer habt, wenn ihr diesen Podcast hört, mit ins Studio tragen. Weil wir wollen am liebsten das genau wie bei der ersten Staffel haben, dass wir unsere Fans im Publikum haben. Nicht irgendein eingekauftes Klatschvolk wie bei anderen Sendungen. Sondern wir möchten gerne Vollgas mit euch geben. Dementsprechend geht ihr jetzt ins Internet, guckt auf unsere Seite, da steht der Link und da könnt ihr dann auf unseren Instagram-Seiten, ist es direkt verlinkt, könnt ihr Tickets für die Show kaufen. Kommt vorbei, dann können wir nochmal persönlich darüber sprechen, wie sehr die Welt am Arsch ist. Und ich mache jetzt erstmal Rocktour. Weiß der Geier oder weiß er nicht.
In your face.
Grüße vom Kreuzfahrtschiff. Bye, bye.